Herzlich willkommen zum Start der neuen Staffel unseres Beethovenfest Podcasts. Wir haben zum Auftakt natürlich direkt einen besonderen Gast oder vielmehr zwei besondere Gäste, und das ist wirklich ein Luxus in diesem Format. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, und es sind zwei Personen, die eigentlich, ja, muss man sagen, Superstars der Beethoven-Welt sind. Jan Kajas braucht eigentlich keine Vorstellung. Es ist jemand, der mich persönlich sehr geprägt hat mit dem, muss sagen, Referenzwerk, das 2009 veröffentlicht wurde, die Biografie über Beethoven, eine Koryphäe der Beethoven-Wissenschaft, aber er natürlich auch interessanter Musiker. Er hat ein Orchester gegründet, das sich Beethoven widmet. Darüber werden wir reden, und insgesamt ein großer Experte auf diesem Fach. Wir haben außerdem Kit Armstrong hier, gern und oft gesehener Gast hier beim Beethovenfest. Auch er sehr besonders, sucht seinesgleichen, würde ich sagen, als Musiker, aber eben auch als sehr vielseitiger Musiker, Organist, Komponist und vieles weiteres mehr, auch außerhalb der Musik. Wir freuen uns sehr, dass wir so intensiv in den nächsten Jahren mit euch beiden zusammenarbeiten dürfen. Hier beim Beethovenfest, ein Projekt kommt hierher, worüber wir reden werden, das vor allem hierher gehört, denke ich. Aber erstmal herzlich willkommen, Kit und Jan. Wir haben eine Einstiegsfrage, die immer die gleiche ist. Was habt ihr zuletzt gehört? Also die letzte Musik, die durch eure Hörkanäle gegangen ist. Und da gibt es keine falsche Antwort. Es könnte Lady Gaga oder Beethoven sein. Kit, willst du
anfangen? Ich meine, dadurch, dass das, was wir heute aufnehmen, zu einem anderen Zeitpunkt ausgestrahlt wird, kann ich nur aus der jetzigen Perspektive antworten.
Die Jetztzeit.
Und ich glaube, wir haben beide dieselbe Antwort, und das ist die zweite Sinfonie von Beethoven. Wir haben nämlich gestern in der Elbphilharmonie in Hamburg ein Konzert gemeinsam gegeben, und das war das letzte Werk auf dem Programm.
So ist es. Eigentlich nicht. Ich muss korrigieren, wir haben als Zugabe noch den letzten Satz, also erste Sinfonie gespielt. Also theoretisch Sinfonie 1, Beethoven.
Die zweite Sinfonie, oder sagen wir mal die ersten beiden Sinfonien von Beethoven, overrated oder underrated? In der Gesamtheit des symphonischen Outputs von Beethoven.
Ich wüsste gar nicht, dass man heute noch versucht, sie zu bewerten.
Ja. Aber wird es zu wenig gespielt oder zu viel, oder kann man das gar nicht zu viel spielen?
Es hängt davon ab, wie man sie spielt.
Ach, das ist eine gute Antwort.
Glaube ich.
Ja. Hat mehr Fallhöhe vielleicht als die anderen,
ja, kann man das sagen? Der Punkt ist, es sind natürlich Symphonien, die, wenn man sie vergleicht mit zum Beispiel Eroica oder 5. Symphonie, die Eroica und die 5. Symphonie, auch wenn man sie weniger gut spielt und weniger intelligent spielt, haben die eine gewisse Wirkung. Die zweite kann sehr schnell sehr banal sein. Mhm. Vor allem erste und letzte Satz. Und dann braucht man sehr viel Intelligenz, um die Gefahr der Banalität umzukehren, also zu vermeiden. Mhm.
Für mich ganz interessante Anekdote aus einem Gespräch mit einem Orchestermusiker. Das war auch gestern in der Pause. Also dieser Orchestermusiker ist Mitglied des Concert Olympique, aber auch von einem sehr namhaften Orchester in Europa. Und er sagt, er freut sich besonders darauf, die 5. Sinfonie zu spielen, denn er habe diese seit 25 Jahren nicht gespielt. Mhm. Und das finde ich irgendwie sehr interessant, weil diese Sinfonie natürlich einfach ein ikonisches Werk in der europäischen Kultur, also in der heutigen Kultur ist. Also wer kennt diese ersten 4 Töne nicht? Mhm. Und dass jemand, der in einem der führenden Orchester in Europa das Werk 25 Jahre lang nicht gespielt hat. Das ist auch.
Deswegen würde ich sagen, in meiner Wahrnehmung ist es sozusagen underrated, weil es wird auch wenig angeboten. Mhm.
Aber das scheint irgendwie auf Papier so absurd zu sein, zu sagen, die 5. Sinfonie von Beethoven sei unterbewertet.
Ja, klar.
Ja. Aber es ist doch wirklich so, dass Beethoven den Ruf hat, dass man ihn viel spielt, und wahrscheinlich spielt man ihn sehr viel. Mhm. Aber So zum Beispiel mindestens die ersten zwei oder sogar die ersten drei Klavierkonzerte, die hört man kaum.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ja? Und dann rede ich auch über die mehr unbekannte Sinfonie.
Ja.
Eins, zwei, vier, ja. Acht ja. Spielt man relativ wenig. Ja?
Ja.
Übrigens, wie man auch sehr wenig Heide-Sinfonie spielt.
Ja, ja, gibt es auch noch viele Gems, die unentdeckt sind.
Absolut.
Die nicht, ja, ja, ja. Euch verbindet ja eine enge künstlerische Partnerschaft. Wie kam das zustande? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo hat es Klick gemacht? Wie passiert sowas?
Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis für Musik. Also ja. Ich kann ziemlich genau sagen, was uns auf musikalischer Ebene verbindet. Mhm. Aber ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis für Daten und historische Geschehnisse.
Also, dann will ich übernehmen. Ja? Es ist so, dass Kitt war viel zu Gast im Konzerthaus in Wien. Ja? Und irgendwie hat er sich da beschwert, dass er ein bisschen plakativ gesagt selten auf eine gute Art und Weise Beethoven Klavierkonzerte spielen kann. Irgendwelche Weise hat er sowas gesagt. Ja? Ja. Und dann haben die Leute suggeriert, okay, vielleicht lohnt es sich, um einmal mit der Conseil Olympique und Jan Kair zusammenzukommen. Ja. Und die Idee war, dass wir im Juni 2022 dann zum ersten Mal zusammenkommen würden. Ja? Leider ist das durch Corona ist es dann schiefgegangen. Und dann haben wir ein halbes Jahr später dann doch das nachgeholt mit einer kleinen Tournee in Belgien. Und das war dann eigentlich die erste Begegnung.
Und wenn ich fragen darf, Kitt, was ist das Problem, weswegen es schwer ist, Beethoven-Konzerte gut zu spielen? Oder welches Problem musste Jan für dich lösen?
Mein Ziel oder meine Vorstellung eines Konzertes ist nicht allein auf Darbietung fokussiert. Natürlich ist die Darbietung wichtig und das ist sozusagen das E-Tüpfel oder wie immer man das nennen möchte. Mhm. Aber eigentlich muss ein fundiertes, grundsätzliches Wissen verfügbar sein, bevor man überhaupt über die Darbietung spricht. Mhm. Und das ist natürlich seitens der Musiker sehr wichtig, aber ich finde auch seitens des Publikums. Mhm. Wenn ich Musik höre oder wenn ich möchte, dass jemand Musik hört, möchte ich eigentlich in erster Linie, dass er etwas von der Musik versteht. Mhm. Und durch dieses Verständnis oder sogar anhand dieses Verständnisses kann er durch die Musik berührt werden. Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die wir gemeinsam haben und die wir auch zu einem Anspruch machen, den wir während unserer Konzerte einlösen, indem wir versuchen, dem Publikum Elemente nahezubringen, die für das jeweilige Stück wichtig sind. Mhm. Das haben wir bereits bei der ersten Tournee, die Jan gerade angesprochen hatte, gemacht, indem wir das erste Klavierkonzert von Beethoven, welches auf dem Programm stand, so vor jeder Vorstellung 5-10 Minuten lang auseinandergenommen haben und sozusagen thematisch natürlich auf einer sehr zugänglichen Ebene erklärt und offengelegt, wie genial Beethoven war.
Ja.
Aber wenn ich dazu etwas sagen darf, ja. Kitt ist natürlich ein gewaltiger Pianist, der alles spielen kann. Ja? Aber er ist natürlich in erster Linie auch Komponist. Mhm. Das heißt, wenn der ein Klavierkonzert spielt, dann komponiert er in der gleichen Zeit das Stück. Und das ist natürlich eine Methodik, die ich sehr interessant finde.
auch Beethoven nah.
Weil gerade natürlich bei Beethoven ist das unheimlich wichtig. Ja. Also es klingt ein bisschen, das kann ein bisschen theoretisch klingen, aber was wir gemein haben, ist, dass wir die halbe Stunde, die ein Klavierkonzert dauert, dass wir beide das Ganze in unserem Kopf haben. Als, fast als eine Sekunde. Ein Bild. Mhm. Und wenn wir das spielen, sind wir immer irgendwo in dieser eine Sekunde. Mhm. Und deswegen müssen wir eigentlich relativ wenig reden, wenn wir proben. Weil wir das Gefühl, diesen Sinn, sechste Sinn für Struktur teilen.
Ja, super. Ja. Das ist wirklich eine besondere Begebenheit im Universum, wenn zwei Menschen oder überhaupt Menschen sich so begegnen auf so einer Wellenlänge.
Ja, es ist auch eine unglaubliche Begebenheit, was wir in dieser abendländischen Kunstmusikstradition haben.
Ja.
Das für uns auf der ausführenden Seite sozusagen Zeit und Raum das Gleiche sind.
Dass sich diese Information so manifestiert hier.
Und dass gerade deshalb es uns möglich ist, dem Publikum ein Erlebnis zu vermitteln, wo Zeit und Raum getrennt sind. Also das Publikum erlebt das Stück natürlich ein Ton nach dem anderen.
Ja.
Aber durch dieses durch diesen Überblick, über den die Musiker verfügen, entsteht ein Erlebnis, was dann wirklich in der Lage ist, einen Menschen, der vorher das Stück nicht gekannt hat, von dem einen Ende zum anderen Ende zu führen.
Ja. Und da muss ich, wenn ich dann doch etwas über mich selbst sage, ich studiere die Klavierkonzerte als Dirigent, genau so die gleiche Art und Weise wie die Symphonie. Also ich kenne sie genauso auswendig. Ich habe genau die gleiche Kontrolle über die Struktur und die Details. Und ich hoffe, dass das für ihn doch ein gewisses Komfort gibt.
Eine Inspiration. Eine Gewissheit, aber das Gefühl, dass wir gemeinsam etwas kreieren.
Ja.
Also das, was wirklich mühsam ist, ist, wenn ein Dirigent in die Arbeit mit der Einstellung geht, er wolle wissen, ob der Pianist an irgendwelchen Stellen etwas Seltsames mache und er wolle bei diesen Stellen gut begleiten und mitgehen. Das ist natürlich eine gängige Einstellung.
Auch sehr pragmatisch manchmal.
Und viele Solisten würden sogar sagen, ja, das macht die Zusammenarbeit mit einem Dirigenten angenehm. Das finde ich überhaupt nicht. Das ist so mühsam, innerhalb einer Pianistenkarriere, das 50 Mal beim bei dem Stück machen zu müssen.
Wie schaut die Praxis aus? Ein Orchester hat eine gewisse Probezeit.
Ja.
Der Dirigent fängt an mit einer großen Symphonie. Und am letzten Tag kommt dann am Vormittag des Konzerts einmal das Konzert durchspielen ohne Schwierigkeiten.
Und dann was sind die besonderen Perks.
Und dann ist es Sache, um die drei, vier Stellen, die wir alle kennen, um die dann gemeinsam zu machen. Und damit ist es aus. Ja? Meistens wird das dann ein bisschen kaschiert dadurch, dass die Solisten natürlich so brillant sind, dass das Publikum kaum merkt, dass es eigentlich überhaupt nicht vorbereitet ist.
Ja, und auch nicht irgendwie keine Passung da ist oder kein echtes künstlerisches Meeting of Minds, was hier auf jeden Fall der Fall ist.
Aber Erstaunliche dabei ist, dass das Ergebnis oft selbst aus Expertensicht nicht so schlecht ist.
Ja.
Und das ist natürlich der Genialität der jeweiligen Kompositionen zu verdanken.
Ja, unkaputtbar.
Ja.
Ja. Also ihr seid so tief drin, und ihr seid so vertieft in der Materie und ihr sagt ja auch, dass es wichtig, dass man dieses Wissen hat, weil daraus erschließt sich ein Werk auch für ein Publikum. Dennoch als Veranstalter gesprochen, wir müssen ja versuchen, Beethoven erstmal allen möglichen Menschen mit allen möglichen Wissensständen zugänglich zu machen. Das Tolle bei euch und bei diesem Projekt ist ja auch, dass ihr das auch auf vielfältige Weise, ihr habt es gesagt, machen wollt. Also mit so einem Podcast, mit verschiedenen anderen Formaten, ganz niedrigschwellig und bis hin zu sehr tief. Ich möchte nochmal auf dieses Orchester eingehen, das also ihr erzählt ja von diesem olympischen Unterfangen, Beethoven auf diese Weise zu interpretieren. Musstest du dein eigenes Orchester gründen, um das machen zu können auf diese Weise? Offensichtlich schon. Oder was ist der Hintergrund von diesem Orchester und warum gibt es das? Es gibt ja viele gute Orchester.
Also ich will versuchen, das mit gewisser Zurückhaltung zu sagen, weil ich möchte eigentlich an sich nichts Negatives sagen über die großen Institutionen. Ja. Aber ich glaube, dass wenn man so ein Apparat hat wie ein Orchester, wo in dem Fall 40, 50 Leute zusammenkommen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen wie man organisiert ist, wie man sich untereinander benimmt, wie man arbeitet und was dann letzten Endes draus kommt. Die große Orchester oder die üblichen Institutionen, die haben eine gewisse Methodik, die sich entwickelt hat seit mittlerweile mehrere Dezennien. Eigentlich kann man sagen, es geht zurück zu zwischen den beiden Kriegen, wo wirklich die, vor allem die Rundfunkorchester, die haben da sehr viel Böses gemacht sogar. Ja. Die haben eine Methodik, womit sie eigentlich alle Musik angehen. Mhm. Das heißt, die am Montag kommen die, setzen sich hin, irgendwie auf dieselbe Art und Weise setzen sie sich hin und wenn es nur eine Beethoven-Symphonie gibt und wenige Bläser gibt, dann sitzen eigentlich die Leute auf derselben Stelle, wo die dann auch sitzen, wenn die eine Mahler-Symphonie spielen. Ja. Und dann kommt ein Dirigent und der hat eine Methodik, die sowohl effizient ist bei Beethoven, Mahler, Debussy als Kurtak.
Ja.
Das ist eine Methodik, als ob ein Mahler einen Pinsel hat. Mhm. Ja? Und ich bin fest davon überzeugt, dass man eigentlich fast für jeden Komponist eine eigene Arbeitsmethodik entwickeln muss.
Ja.
So, und mittlerweile kann ich sagen, so, wir haben Le Concert Olympique in 2010 gegründet. Und nach 15 Jahren haben wir auch eine eigene Grammatik, wie wir mit dieser Musik umgehen. Mhm. Es sind fast auch immer die gleichen Leute, die gleichen Konzertmeister, gleiche erste Oboe und so weiter. Mhm. Also die wissen mittlerweile sehr genau, welche Vorstellungen ich habe. Und mehr noch eigentlich, mit der Erfahrung habe ich sogar unsere Methodik noch verfeinert. Mhm. Wenn ich morgen als Gastdirigent bei einem Orchester komme, dann ist es erste Sache, dass ich sympathisch bin. Mhm. Dass die mich gut finden.
Ja.
Weil ich möchte natürlich eine neue Einladung bekommen. Ja. Im schlimmsten Fall möchte ich sogar Chefdirigent werden von einem solchen Orchester. Ja. Das heißt, ich bin schon in einer Situation, wo ich anfangen muss zu verhandeln, wie machen wir das hier.
Ja.
Und dann ist natürlich die Sache, so wenig wie möglich Schwierigkeiten bekommen und dann muss man eigentlich Kompromisse machen. Hm. Oder die meisten Dirigenten wissen sogar nicht mehr, dass sie Kompromisse machen. Die kommen einfach
Das ist einfach der Job. So.
Das ist der Job. Und wenn die Leute sehr geschickt sind, schaffen sie das auch. Ja?
Ja, ja.
Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe riesige Bewunderung für solche Typen, die diese Woche eine Mahler-Symphonie dirigieren, am Samstag Konzert haben, am Sonntag nach Los Angeles fliegen und dann Schostakowitsch dirigieren, drei Tage später zurückkommen und eine Verdi-Oper dirigieren. Ja. Wenn man das kann,
Ja. Ja, und dann auch überall die angebotene Mittelmäßigkeit zu einer höheren Mittelmäßigkeit zu erheben.
Ja, absolut. Ja. Es gibt ja auch Leute, die das wirklich sehr, sehr gut können.
Das ist sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Dennoch ergibt es für mich jetzt unmittelbar Sinn, warum man etwas Spezifisches gerade zu einem Beethoven zum Beispiel machen möchte.
Und dann ist natürlich der Punkt, dass gerade bei Beethoven Mittelmäßigkeit tödlich ist.
Ja.
Wenn es einen Komponist gibt, wo man sich nicht ertragen kann, ist es Beethoven. Obwohl die Mehrheit der Aufführungen mittelmäßig sind.
Ja. Es gibt, also niemand verliert mehr oder gewinnt, andersrum gewinnt mehr durch Exzellenz. Ja. Oder
so absolut. Eine, Und dann kommt noch dazu, durch die Tatsache, dass wir ein Projektorchester sind und nur einige Male im Jahr zusammenkommen, kommen die Leute hierher mit einer völlig anderen Einstellung.
Ja, die wollen das.
Die wollen das, ja. Die wissen voneinander, dass wir das alle willen, was wir alle wollen, und die motivieren einander, um diese Exzellenz zu bekommen.
Diese Genre, historisch informierte Aufführungspraxis, was macht das mit euch? Ist das, was ihr da macht, oder ist das gar nicht so das Thema? Oder wie steht ihr dazu?
Oh, es ist ein wichtiger Punkt. Also zuerst muss ich sagen, also ich komme aus Belgien, und in Belgien war eine der Regionen in Europa, wo die historische Praxis entstanden ist. Ja. So, und dan zonder wie La Petite Bande mit der Familie Kuiken. Das waren Nachbarn von mir. Ja. Ich habe das noch erlebt, wie die zum ersten Mal mit diesen Darmschnaren experimentiert haben. Und mit diese anderen Haltungen der Geiger. Ich habe das sehr intensiv erlebt.
Epizentrum
eigentlich. Ja, das war wirklich so. Ja. Mit einem gewissen Fanatismus, Dogmatismus, was dazu gehört. Und wichtig war, dass die Leute erstens, die waren gut informiert, aber zweitens war die sogenannte historische Ausführungspraxis ein Alibi, um frei zu sein.
Ja.
Also ein Typ, also Hardoncourt, der hat immer große Geschichten erzählt, der war sehr informiert, aber eigentlich war das vor allem ein Anarchist.
Ja, stimmt, ja.
Also ich selber, ich habe auch alle diese Traktate gelesen, ich weiß ganz genau, ab welchem Moment in der Geschichte man Spiccato benutzt und wenn nicht. Ich weiß auch sehr gut, was die ich kann eine Partitur lesen und schauen, ob es auf hier steht ein Punkt, aber das ist nicht kurz, aber bedeutet etwas anderes. Yeah. Ja. Aber letzten Endes ist das bei mir integriert in eine Vision.
Um frei zu sein.
Um vor allem die Einsichten, die ich habe über Gestaltung, über Struktur, über Rhetorik, um das zu machen.
Und wie siehst du das, Kit? Ist das Thema für dich?
In der klassischen Musik haben wir sozusagen einen ungeschriebenen Vertrag mit der Vergangenheit. Nämlich, wir wollen nichts machen, was demonstrierbar falsch ist. Wir verändern die Töne nicht.
Ja.
Wir spielen die Partituren, wie sie sind. Nicht nur, weil wir sie so am besten finden, aber weil wir die Erfahrung stets machen, dass indem wir uns daran halten, entsteht sehr oft Großartiges, worauf wir selber nicht gekommen wären.
Ja.
Und deshalb hat das für uns dann auch einen unbestreitbaren Wert.
Das ist eine heilige Schrift sozusagen.
Ja, auch wenn wir einiges nicht verstehen.
Ja.
Aber natürlich müssen wir auch unserem Geschmack folgen, unserem heutigen persönlichen Geschmack.
Klar,
Und es gibt in jeder Aufführung jede Menge Sachen, die in diesem Sinne sozusagen falsch sind oder als unhistorisch oder anachronistisch anzusehen sind. Und ich denke, auch bei uns, auch wenn wir zum Beispiel wissen, dass es im 18. Jahrhundert, also im ausgehenden 18. Jahrhundert, nicht so gespielt wurde, machen wir es trotzdem, weil das zu unserer Vision gehört und vor allem, weil es für uns wichtigere Sachen gibt als diese kleinsten Details. Es gibt eine größere Vision, es gibt eine Botschaft und indem wir diese Botschaft nach bestem Gewissen verstehen und vermitteln wollen, ergeben sich andere Details.
Und auch da finde ich, ist fast eine Definition von Kunst, also Musik als Kunst, wenn sie so verschiedentlich künstlerisch ausgedrückt werden kann und sei es auf modernen oder historischen Instrumenten oder ein Kind pfeift das am Strand in Malibu. Also sozusagen große Musik hat diese Fähigkeit, oder? Das zu transzendieren eigentlich.
Ja, ich möchte...
Wenn es gut gemacht ist.
Ja, also ich möchte nur dazu Folgendes sagen. Also es gibt in der Welt der klassischen Musik und gerade auch bei Dirigenten dieses Phänomen Werktreue.
Ja.
Und die Frage, Werktreue und Authentizität.
Ja.
Das sind zwei Begriffe, womit Dirigenten immer jonglieren. Also ich selber habe in Wien studiert. Das war die große Swarovski-Schule. Mhm. Und da war Werktreue, das war das große Adagium. Und Werktreue war, man hat die Partitur und man soll die objektiv gestalten. Mhm. Also das heißt, die schwarze und weiße Punkte auf Linie und die muss man umsetzen. Ja? Mhm. Das war tödlich langweilig.
Ja, klar.
Ja? Und dann, was ist dann Authentizität in dem Kontext? Und da bin ich vielleicht ein bisschen arrogant, die Gefahr ist, dass ich übermütig bin, wenn man jahrelang, decennia lang mit dieser Musik und mit dieser Sprache beschäftigt ist, dann ist die Sprache vertraut und kann man es sich leisten, um intuitiv gewisse Sachen zu machen, wo man weiß, ob es überhaupt historisch ist oder nicht, ich kann es nicht
das ist eine Sprache quasi.
Schwierig, aber mir scheint es logisch zu sein innerhalb dieser Sprache.
Ja.
Und das heißt dann doch ein bisschen Erfahrung und Vertrautheit mit der Sprache. Und deswegen, man fragt mich immer, diese Fokussierung auf einen Komponist und eine Zeit, also Beethovens Zeit, ist das keine Begrenzung oder nicht eine Verengung. Und dann sage ich, es ist so ein Geschenk, dass ich immer wieder tiefer und tiefer in diese Musik kommen kann, wodurch ich diese Sprache mehr beherrsche. Und dann denke ich natürlich, wie wir gestern das erste Klavierkonzert gespielt haben, würde es mich interessieren, was würde Beethoven sagen, wenn er das gehört hätte?
Ja.
Der wird wahrscheinlich Sachen gehört haben, die er nie wollte oder wo er nicht gedacht hat, aber wovon er sagt, okay,
ja, klar.
Ja, scheint mir.
Wir müssen noch abschließend ein bisschen über das Projekt selbst sprechen. Wenn wir hier das veröffentlichen, dann ist das Programm auch draußen. Wir freuen uns sehr, dass wir eines der wenigen Orte sind, wo der ganze Zyklus mit eurem Projekt.
Das ist ein großer Zyklus.
Sehr großer Zyklus, genau.
Alle 9 Sinfonien.
Ich meine 9 Konzerte auch insgesamt. Mhm. 3x3 und die ersten 3 davon dieses Jahr im Beethovenfest. In der Beethovenhalle mit Le Concert Olympique und Kit Armstrong. Ihr verbindet es ja, also die Klavierkonzerte und die Sinfonien auch mit Bach. Was ist die Idee dahinter?
Es gibt, glaube ich, vielerlei Verbindungen. Die erste Verbindung ist dokumentarisch, also historisch, dass es ein berühmtes Zitat von Beethoven gibt, was natürlich auf tiefgründige Realität fußt, dass für ihn, also für Beethoven, das wohltemperierte Klavier eine der größten Inspirationsquellen gewesen ist. Und also das Zitat läuft so, wenn in Momenten, als er nicht mehr wusste, was er auf Papier bringen konnte, schlug er das wohltemperierte Klavier auf und fand dort seine Inspiration. Das ist ein Grund, warum wir sozusagen diese Szene nachbilden wollen. Mhm. Ein anderer Grund ist die Hörgewohnheit des heutigen Publikums. Und wir haben jetzt mittlerweile viele Konzerte gespielt in dieser Konstellation. Also ein konzertantes Werk von Beethoven und davor das dazugehörige, angesichts der Tonalität, Präludium und Fuge von Bach. Und diese Atmosphäre, diese Kommunikation, die in solchen Momenten in den Konzertsälen entsteht, ist wirklich was ganz Besonderes. Also wir hatten jetzt zum Beispiel das C-Dur-Präludium und Fuge zu dem ersten Klavierkonzert und das in C-Moll zu dem dritten Klavierkonzert. Und man hat wirklich den Eindruck, es ist Musikvermittlung als etwas zugleich Freundliches, Zugewandtes, aber auch Sakrales.
Mhm. Man darf ja nicht vergessen, dass im Grunde genommen unsere jetzige Konzertpraxis in dieser Zeit, das ist ein bisschen, das ist eigentlich sehr merkwürdig. Mhm. Wir leben in einer modernen Zeit mit viel Lärm, mit viel Stress, Straßen, wenn die Leute ins Konzert kommen, welche Impulse bekommen die alle? Wie leidet der Körper, wie leidet der Geist von all diese Impulse, diese aus dem Anfang des 21. Jahrhunderts? Und dann versetzen wir uns 200 Jahre zurück, um Musik zu hören oder Klänge zu hören, die aus einem völlig anderen akustischen, psychologischen Kontext kommen. Mhm. Ich meine, was ist laut? Ein schönes Beispiel. Was ist ein Fortissimo oder ein Forte bei Mozart? Wenn man das dann zum Beispiel vergleicht, auch mit einem Forte, Fortissimo bei Shostakovich. Mhm. Ich meine, wann ist noch ein was ist laut bei Beethoven verhält, also subjektiv, genauso laut wie bei Shostakovich. Eigentlich stimmt das ja nicht. Wir sind, also eigentlich nähern wir uns diese Musik an mit falschen Referenzen. Mhm. Und dadurch ist es natürlich sehr schwierig, um diese Musik gut zu hören. Mhm. Und deswegen halten wir es für wichtig, dass die Leute in dem Moment, wo die in den Saal kommen, dass sie auf irgendwelche Weise die profane Welt und die profane Referenzen hinter sich lassen. Und dann sind diese Präludium und Fuge von Bach sehr brutale Mittel, um den Geist zu fokussieren auf diese sehr subtile, klängliche, intellektuelle Details. Ja. Ne? Alsof wir das Auge in der Nacht anders organisieren müssen, als wenn es Licht ist.
Das ist eine Orientierung oder eine Vergegenwärtigung quasi. Ich habe kürzlich mit einem Chefkoch gesprochen von einem Drei-Sterne-Restaurant. Die arbeiten ja genauso mit diesem Palette Cleanser, so, also zu schauen, dass man wirklich irgendwie Präsenz schafft, auch in den sinnlich, um wieder etwas Neues schmecken zu können, sozusagen.
Ja, so ist es. Ich bin wirklich davon überzeugt, also gestern hat es sich auch wieder bewertet, dieses C-Dur von Bach und dann kommt plötzlich Anfang erstes Klavierkonzert, bekommt eine irrsinnige Magie, die man nie hat, wenn man so brutal damit anfängt.
Kontext und der sozusagen der sinnliche Übergang. Also auf einer, da freue ich mich sehr drüber, weil es genauso Sachen sind, die wir als Programmplaner oft total unterschätzen. Was passiert eigentlich vor der Musik? Was passiert zwischen der Musik? Was passiert? Ja. Und da, das ist eine sehr schöne.
Es ist für uns unmöglich, die Musik von Beethoven noch zu erfahren, wie man das damals in Beethovens Zeit gemacht hat. Ja. Deswegen, das sind auch die Begrenzungen der authentischen Musik, der authentischen Aufführungspraxis.
Wir brauchen ein Portal, also, und dafür
ist Bach super. Ich meine, man sagt immer, bei uns in Belgien, es ist ein Verbrechen, um Bach zu spielen auf modernen Instrumenten. Ja. Dann ist es auch ein Verbrechen, um Bach zu spielen in einem großen Saal. Wie es genau ein Verbrechen ist, um Bach überhaupt noch zu spielen.
Weil wir sind alle kontaminiert von Zivilisation.
Ja, ich finde eigentlich, es ist noch mehr ein Verbrechen, Rachmaninow so zu spielen, wie man ihn heutzutage spielt, weil wir ganz genau wissen, wie er gespielt hat. Wir wissen nicht ganz genau, wie Bach gespielt hat. Deshalb dürfen wir sogar etwas
mehr Fantasie. Ja. Und gerade Bach hat da schon vieles überlebt an Verbrechen. Aber dieses Format, und wir freuen uns wirklich sehr darauf, es präsentieren zu dürfen. Dreimal jetzt im September im Beethovenfest an zwei aneinanderfolgenden Tagen. Also auch das ein echtes, ein Wochenende, Festival im Festival fast schon. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Kit Armstrong, Jan Kajas und Le Concert Olympique. Eine dringende Empfehlung, jetzt, wenn man das hört, Karten zu besorgen, denn sie sind endlich. Es wird aber weitergehen in 27, nochmal zweimal zu Gast und somit den ganzen Zyklus über 2 Jahre mit allen Klavierkonzerten, allen Sinfonien und dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier in Bonn, in Mekka Beethovens, hoffen wir doch, in Konkurrenz zu Wien, aber wir versuchen eben auch hier die tollsten Projekte zu zeigen, und das ist sicherlich eines aktuell. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Vorbeikommen.
Wir bedanken uns für den schönen Empfang.
Dankeschön, bis bald. B-Podcast ist powered by Deutsche Telekom.